Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Schön, dass ihr hergefunden habt, euch aufgemacht habt, aber auch an den Geräten euch zugeschaltet habt. Wir wollen heute weiter unser Studium fortsetzen im Galaterbrief, studieren gerade den Abschnitt, in dem es darum geht, um das Wandeln im Geist. Und ich möchte euch nochmal die Verse vorlesen und dann beginnen wir mit dem Gebet und bereiten uns auf das Reden Jesu durch seinen Geist zu uns auch heute vor. Und vielleicht stehen wir noch dazu noch auf. Das sind die Verse 16 und 17, die ich euch heute vorlesen möchte. Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 und 17. Dort heißt es: Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Lasst uns miteinander beten. Wer ein Gebet auf dem Herzen hatte, darf laut sprechen. Ich mache den Abschluss. Amen. Jesus Christus, vielen Dank für die kostbare Zeit, die wir miteinander haben dürfen, immer wieder uns aufs Neue nehmen, um unter dein Wort zu kommen, auf dein Wort zu hören. Denn das ist dein Schwert, Schwert des Heiligen Geistes, das zu uns redet, das uns prüft, das scheidet von Mark und Geist und Seele und vermag es zu tun, was nichts anderes in dieser Welt zu tun vermag. Ich danke dir, dass wir es haben. Danke, dass du uns eine herrliche Verheißung gegeben hast, deines guten Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit leitet. Und so hoffe ich auf dich und beruf mich auf dich. Nicht auf mich, nicht auf meine Weisheit oder Fähigkeit, sondern allein auf dich, dass du in und durch die Schwachheit redest und deinen Kindern das heute gibt es, was sie brauchen, und geistliche Nahrung als Ausrichtung, als Zurüstung, als Vorwärtsbringen in ihrem Glaubensleben. Danke, dass du es an uns wirkst. In deinem Namen bete ich und befehle uns dir an. Amen. So, wunderbar. Galaterbrief haben wir aufgeschlagen, die Verse, die wir gerade studieren, auch schon gelesen. Darum geht es. In der letzten Bibelstunde nach den Sommerferien habe ich euch bis in den ganzen Brief wieder mit hineingenommen, das gedanklich abgeholt. Nun ist es gerade mal eine Woche her und ich hoffe, dass es noch frisch genug ist, dass ich diesen Anmarschweg nicht mehr brauche. Was ich aber euch sagen möchte, dass der Apostel Paulus, nachdem er eben das Evangelium nicht nur entfaltet, auch sondern verteidigt hat und aufgezeigt, dass wir eben nicht mehr unter dem Gesetz sind, dass er hier am Ende vom Galaterbrief auf etwas sehr Entscheidendes und sehr Wichtiges hinweist, nämlich, dass wir durch den Geist und im Geist wandeln sollen. Das ist das, was wir brauchen, so wenn wir nicht durch das Gesetz geleitet werden und auch nicht unter dem Gesetz sind. So, was ist unser Maßstab, was ist unsere Richtschnur? Und es ist offensichtlich und es ist offen klar, dass das, was den neuen Bund ausmacht, dass das, was das Evangelium ausmacht, den neuen Weg ausmacht, ist das Leben im Geist. Und er sagt, wenn wir durch den Geist leben, wenn wir durch den Geist lebendig gemacht worden sind, den Geist empfangen haben, Kinder Gottes geworden sind, versiegelt worden sind durch den Heiligen Geist, dann sagt er, so lass uns auch durch den Geist wandeln, und darum geht es. So in diesem Abschnitt, Kapitel 5, fügt er hinein. Ich habe schon in der letzten Bibelstunde gesagt, da entstehen viele, viele Fragen, was das betrifft. Wie lebt man im Geist? Wie wandelt man im Geist? Und ich werde mir die Zeit nehmen, so der Herr gibt, und wie viel, werden wir sehen. Aber sein Schwerpunkt in diesem Brief ist jetzt weniger, diese Thematik zu entfalten. Er hat jetzt nicht den Galaterbrief geschrieben, um uns zu lehren, wie lebt man im Geist, sondern das fügt er am Ende noch mal hinzu, damit keine Fragen da sind oder dass diese Spannung nicht entsteht und die eben die Leute daran Zweifel haben, dass sie jetzt eben keinen Maßstab haben, sondern fügt er ein paar Dinge hinzu, und sagt, wir sollen im Geist wandeln. Aber im Wesentlichen geht es in diesem Brief um die Freiheit des Evangeliums, Freiheit vom Gesetz. Trotzdem, und ich halte es für sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, denn das macht unser Christsein aus. Kinder Gottes sind die Kinder, die im Geist wandeln. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes, das ist ihr Wesen. Sie wandeln im und sie wandeln durch den Geist. Wenn Paulus hier im Vers 16 darüber spricht und sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, er spricht es darum, weil eben da die Angst steht, wenn wir nicht unter dem Gesetz sind, dann kann ja das Fleisch, hat es ja freien Lauf und dann leben wir nach dem Fleisch. Es gibt ja nichts, was es in Zucht nimmt, es gibt ja nichts, was es kontrolliert, es ist nichts, was es beherrscht. Und Paulus macht deutlich, sagt dann, wenn ihr im Geist wandelt, werde ich die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ich möchte euch noch kurz daran erinnern und darauf nochmal aufmerksam machen. Der eigentliche Kampf und dein und mein Kampf, deine und meine Herausforderung im Leben, in diesem Leib, in dem sterblichen Leib, mit allen Begierden, mit allen Versuchen, mit allen Kämpfen, der Fokus ist eben nicht gegen diese Begierden zu kämpfen. Der Fokus ist nicht, das Fleisch zu besiegen. Das ist nicht unsere Berufung. Der Fokus oder der Auftrag ist, wandelt im Geist. Es heißt nicht, kämpft gegen das Fleisch. Ringt das Fleisch nieder. Bringt das Fleisch unter Kontrolle. Das ist nicht der Auftrag, sondern wandelt im Geist. Und die Konsequenz, die daraus ergibt, ist, dann werdet ihr die Früchte des Fleisches eben nicht erfüllen. Das ist so dieser Umkehrschluss. Wandelt im Geist, das ist das Geheimnis, das ist der Schlüssel. Und dann verstehe ich aber, und dass dann natürlich Fragen entstehen, aber wie wandelt man im Geist? Und das ist ein wichtiges Thema. Und ich möchte gleich zu Beginn mit euch über ein paar Dinge darüber sprechen und ein paar Dinge zeigen, vor allem an ein, zwei Bibelstellen nochmal hingehen, außerhalb des Galaterbriefs und dann einfach das nochmal reflektieren und nochmal darüber lernen, das lernen, was bedeutet im Geist zu wandeln. Aber hier ist, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und dann kommt im Vers 17 eine Begründung und sagt, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt. Paulus stellt etwas auf, und das ist etwas, was wir wirklich durchdenken müssen. Das werden wir auch heute tun, beginnen wir damit, was der eigentliche Kampf, wer gegen wen kämpft. Paulus spricht darüber und sagt, der Geist kämpft gegen das Fleisch. Wer kämpft hier und wer kämpft nicht? Wer kämpft gegen das Fleisch? Wir kämpfen gegen das Fleisch. Nein, hier steht der Geist. Wessen Geist? Deine und mein Geist? Auch nicht. Es ist der Geist Gottes, der gegen das Fleisch kämpft. Das ist der eigentliche Kampf. Der Geist Gottes in uns führt einen Krieg, führt einen Kampf gegen das Fleisch. So, das ist natürlich kein ebenbürtiger Kampf, aber darum geht es hier. Dass nicht unser Kampf ist, wir kämpfen gegen das Fleisch. An dieser Stelle werden wir darüber nachdenken, was es bedeutet, dass ich das Gute, was ich tun will, nicht tue, und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Ist es nicht das, was Paulus hier darüber schreibt? Ist es nicht Römer 7, auf das sich so, so viele Christen berufen und glauben, dass sie eben in Römer 7 leben und einfach ihr Leben danach, also das ausmacht, dass sie eigentlich permanent das Gute tun wollen, aber es nicht hinkriegen, und das, was sie nicht tun wollen, das im Gegensatz immer noch tun und sagen, okay, ich bin einfach ein elender Mensch und hoffe, irgendwann mal, wenn Jesus wiederkommt, es ist vorbei. Ist es das, was hier Paulus schreibt? Es ist der gleiche Kampf wie in Römer 7 und ich meine nicht. Hier geht es nicht darum, ich kämpfe und ich elender Mensch, ich kämpfe gegen die Sünde. Aber die Sünde ist stärker in mir und dann tue ich nicht, was ich tun soll. Und statt was ich tue, dann tue ich nicht. Das ist Römer 7, der Kampf gegen die Sünde, mein Kampf gegen die Sünde. Und da verliere ich. Aber das ist nicht Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5 ist, der Geist kämpft gegen das Fleisch. Warum? Nicht mehr ich kämpfe, er kämpft in mir. Wenn es bedeutet, wandelt im Geist, das heißt, vom Geist geleitet zu sein, im Geist leben, dann bedeutet das, in dem Sieg von ihm leben. Das bedeutet, er kämpft für mich und wenn ich in ihm bin, dann bin ich in seinem Sieg. Er ist der, der das Fleisch überwindet, nicht ich. Ich bin nicht in der Lage, das Fleisch zu überwinden, aber er ist es in der Lage. Er ist in der Lage. Darum ist es wichtig, dass wir im Geist wandeln, auf den Geist hören, durch den Geist wandeln und dann werden wir auch, und das ist eine Verheißung, nochmal, ich möchte das wirklich betonen, heißt es, und ihr werdet nicht, das ist ein Versprechen. Das ist keine nur eine Option oder Möglichkeit, das ist ein Versprechen. Wenn ihr im Geist wandelt, dann werdet ihr es nicht tun. Also es entsteht ein Kampf zwischen Fleisch, es ist ein Kampf zwischen Fleisch und Geist und es ist das Fleisch, die alte Natur, die alte Schöpfung, die gefallene Natur und der Geist, es ist der Geist Gottes, der in den Kindern Gottes wohnt und da ist ein Kampf. Und er sagt, warum? Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Eine spannende Formulierung, oder? Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und so leicht es, und vielleicht verständlich auf den ersten Blick es klingen mag und so schnell man dann darüber liest, man sagt, ja, genau, das kenne ich, ich tue nicht das, was ich will. Aber so einfach ist dieser Satz gar nicht. Und wenn man genau hinschaut, was meint Paulus, er sagt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Meine Frage, was wollt ihr? Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Es gibt einen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und dann sagt ihr, und der Kampf findet statt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Jetzt, wollen wir nach dem Willen Gottes leben? Ist es das, was wir wollen? Und da findet ein Kampf und das Fleisch wehrt, damit wir nicht das tun, was wir wollen. So kann man es verstehen, oder? Oder? Wir wollen was die Sünde tun, oder? Und dann ist der Geist da, damit wir nicht das tun, was wir wollen. Was ist jetzt davon richtig? Jetzt die Frage, so, was meint Paulus? Also, wenn ihr sagt, es findet ein Kampf statt, damit ihr nicht das tun, was ihr wollt. Und jetzt müssen wir die Frage beantworten, was wollen wir nicht tun? Und jeder für euch selbst kann das jetzt beantworten. Widerspiegelt das euer geistiges Leben? Fragt mal euch, was wollt ihr eigentlich immer? Und was hindert euch, das zu tun? So, entweder wollt ihr wirklich heilig sein und permanent hindert euch das Fleisch. Ist es das, was ihr immer wollt? Oder ihr wollt eigentlich immer sündigen, aber da gibt es etwas, was euch hindert, das zu tun, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und das ist der Geist. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? So, darum, ich möchte euch gleich zeigen, wenn wir gleich in den Römerbrief gehen, nochmal in einer meiner zentralen Abschnitte, wir studieren sie gerade auch parallel im ersten Johannesbrief, das ist nach wie vor für mich erstaunlich, wie der Herr das so führt, dass sonntags und mittwochs sich ergänzen und ich echt überlegen muss, habe ich das am Mittwoch gesagt oder habe ich das am Sonntag gesagt? Habe ich das da erklärt oder da habe ich das da erwähnt? Aber wie gesagt, doppelt hält besser und nicht alle sind immer mittwochs da, von daher ist es auch okay, wenn es auch hier und da eine Überschneidung, eine Überlappung gibt. Aber hier, und das ist nach meinem Verständnis, spricht Paulus darüber, wie wir das Fleisch überwinden, okay? Es heißt, er wandelt im Geist, damit ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllt. So, das ist die Ausgangssituation. Wie überwinde ich das Fleisch? Durch den Geist. Wozu wurde der Geist dir und mir gegeben? Damit ich nicht im Fleisch wandle. Damit ich nicht das tue, im Fleisch, was ich eigentlich möchte. Damit ihr nicht das tut. Wann der Geist ist gegeben, wir sollen im Geist wandeln, damit wir eben nicht nach den Begierden dieser Welt leben. Das ist die Lösung. Nicht, dass es anders nicht, auch nicht zu verstehen ist. Und wir, wie gesagt, wir gehen und werden ein paar Stellen anschauen. Aber bis heute führe ich noch in intensive Diskussionen immer, und wobei Diskussionen würde ich nicht behaupten, weil ich darüber nicht diskutiere, aber immer wieder versucht zu erklären, dass Römer 7, was ich tun will, das tue ich nicht, und was ich nicht tun will, das tue ich, das ist nicht das Gleiche, was in Galater Kapitel 5 geschrieben ist. Und für ein Kind Gottes ist das Realität. Galater, das ist entweder wir sind im Geist, wir haben den Geist Gottes, wir sind Kinder Gottes und haben den Geist bekommen, damit wir nicht das tun, nämlich im Fleisch leben. Oder wir sind keine Kinder Gottes und werden von der Sünde beherrscht. Und obwohl wir nicht sündigen wollen, sündigen wir die ganze Zeit. So, das sind zwei verschiedene Dinge. Und nicht wenige wollen das nicht wahrhaben. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Schlagt mir Römer 7 kurz auf. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass wir jetzt ein bisschen im Römerbrief bleiben, auch wenn wir den Galaterbrief studieren. Das tue ich nicht, weil ich jetzt den Galaterbrief vergesse, sondern weil hier wir wirklich einige gute Erklärungen, Definitionen haben. Als der Bruder Abraham, der jetzt beim Herrn ist, einst lebte, und kam er immer wieder nach meinen Exkursen zu mir, nach vorne oder sogar vorab, und hat gesagt, weißt du nicht, in welchem Brief wir sind? So, hat mich daran erinnert, zurück zum Petrusbrief zu kommen. Wir sind doch gar nicht da. Ich sage, ja, aber ich mache doch einen Exkurs. Naja, auf jeden Fall, glückselig ist er. So, ich will es nur vorab sagen, dass wenn ich mit euch hier ein bisschen im Römerbrief bin, dann nur als Erklärung zum Verständnis von diesen zwei, drei Sätzen, die er da gesagt hat, aber die folgereich sind, die wirklich wichtig sind zu verstehen, was er damit meint. Genau. In Römer 7, lasst mich euch einfach diese Verse kurz vorlesen. Vielleicht lese ich ab Vers 14. Nicht, dass ihr diesen Abschnitt nicht kennt, aber einfach nochmal vom Wort Gottes. Da steht ab Vers 14 Römer 7, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht, denn nicht, was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und dann erklärt er das ganze Dilemma, lies mit mir ab Vers 21. Ich finde also das Gesetz das bei mir, dass ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Also, Paulus erklärt und er sagt, ich finde bei mir, jetzt spannende Frage, bei Paulus, allein die Tatsache, gell, bei Paulus. Viele sagen, ja, dass Paulus erzählt von seiner Realität, von seinem Leben. Jetzt, da sage ich gleich ein, zwei Worte dazu, aber er findet ein Gesetz. Und was für ein Gesetz? Den ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. In mir ist nur das Böse. Versteht ihr, warum dieser Mensch wirklich ein elender Mensch ist? Was fehlt diesem Menschen? Das Gute in ihm, der Geist Gottes in ihm. Das ist das Dilemma. Er sagt, ich habe nur eine Gesetzmäßigkeit. Ich würde gerne das Richtige tun, aber ich kann es nicht. In mir ist nur Böses. Und dann sagt er weiter, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in die Gefangenschaft bringt.
unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wer kämpft hier gegen wen? Was streitet gegen wen? Wer streitet gegen wen? Hier streitet das Gesetz der Sünde gegen das Gesetz seines Sinnes. Wie kann man das übersetzen? Gegen sein Denken, gegen seine Moral, gegen seine Ethik, gegen sein Verständnis vom Gesetz. Er liest das Gesetz und dort steht, du sollst nicht lügen. Findet er richtig, findet er gut, richtig. Nur nebenbei, man muss nicht wiedergeboren sein, um zu sagen, Lügen ist schlecht. Man muss nicht wiedergeboren zu sagen, Stehlen ist böse. All diese Dinge, das hat nichts erstmal mit Wiedergeburt und Nicht-Wiedergeburt zu tun. Das haben Moralisten genauso wie religiöse Menschen, haben hohe Ansprüche, was alles schlecht und böse ist. Und das heißt nicht, dass sie Kinder Gottes sind. So, das heißt, im Menschen übrigens, Gott hat nach Römer 2 schon das Gesetz in das Herz des Menschen hineingelegt, selbst wenn er es nicht als 10 Gebote hat. Er weiß, dass zum Beispiel Stehlen schlecht ist. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch das weiß. Ob jeder danach lebt, ist eine andere Frage. Ich will nicht die bemühen, die das schon von mir gehört haben, aber will es denen sagen, die es noch nicht gehört haben. Selbst wenn Menschen sagen, kein Problem, stehlen, lügen, und sie vorgeben, dass ihr Gewissen gebrandmarkt ist und dass es nichts ausmacht, gegen Gottes Gesetz zu leben, das er in ihr Herzen gelegt hat. Wenn einer stiehlt und sagt, ich habe kein schlechtes Gewissen, er kann stehlen, aber wenn jemand bei ihm was stiehlt, was passiert dann? Dann, das kannst du nicht machen. Ja, warum? Das ist meins. Versteht ihr? Er kann gegen sein Gewissen stehlen und sein Gewissen brandmarken und es töten und Dinge tun und sagen, damit kein Problem. Aber sobald es gegen ihn gerichtet wird, auf einmal weiß er, was richtig und was falsch ist. Auf einmal kennt er den Unterschied und sagt, das gehört sich nicht. Immer wieder in diesen Tagen, ich möchte jetzt nicht zu viele Beispiele, die sind zu profan, erwähnen, aber das ist so, da setzen sich Menschen für Überzeugungen, für Rechte und Freiheit und dann kämpfen sie dafür und alle folgen denen hinterher. Und dann, wenn es darum geht, dass sie dann das für sich beanspruchen, auf einmal gilt es nicht mehr. Und das ist immer und immer wieder. Das heißt, der Mensch weiß es eigentlich. Das ist nicht das Problem. Und er spricht sogar von einem Menschen, dass das Gesetz Gottes kennt und es eigentlich gut findet. Er findet es gut. Er findet es richtig. Mag sein, dass er darüber nachgedacht hat und sagt, doch, das ist richtig. Aber das ist noch lange nicht die Lösung für ihn. Das Gesetz zu kennen, und das ist ja das, was Paulus zeigt und aufzeigt und wir schon im Galaterbrief so gründlich gelesen haben und studiert haben, das Gesetz verurteilt dich noch mehr dadurch. Du weißt, das ist nicht richtig und dann guckst du in dich hinein und siehst, aber ich tue es nicht. Ich elender Mensch, ich will es tun, ich kann es nicht. Römer 7 ist einer, der es tun will, aber es nicht kann. Liebe Geschwister, ganz ehrlich, ist das ein Christ? Ist das das Evangelium? Ist es die gute Nachricht? Ist es der neue Weg? Ist es das, was in Jesus Christus vollbracht worden ist? Dass wir das Gute zwar erkennen, aber nicht in der Lage sind zu tun? Nein. Der neue Bund ist, ich werde meinen Geist in ihr Innerstes geben. Und ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln, sie tun. Das Neue ist, wir haben etwas bekommen, eine neue Gesetzmäßigkeit. Im alten Mensch ist eine Gesetzmäßigkeit. Er hat einen Verstand. Und nach dem Verstand kann er urteilen und findet bestimmte Dinge gut. Aber er findet eine Gesetzmäßigkeit. Ihr versteht eine Gesetzmäßigkeit? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das mache ich jetzt
den ganzen Abend. Mal schauen, ob ich es durchhalte. Ich werde es die ganze Zeit machen.
Entschuldigung für die Kamera hier. Und es wird sich nichts ändern, oder? Es wird nicht ungefähr um kurz vor halber das Ding in die Luft fliegen, wenn ich das schmeiße. Es sei denn, ich mache einen Flieger und für eine kurze Zeit. Aber prinzipiell, die Schwerkraft funktioniert hier die ganze Zeit. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Es läuft immer nach den gleichen Prinzipien ab. Wenn Paulus also von einer Gesetzmäßigkeit spricht hier, dann redet er davon und sagt, ich finde in mir ein Prinzip, das immer so funktioniert. Das ist, was er sagt. Und zwar ein Prinzip der Sünde. Egal, wie sehr ich mich bemühe, das Gute zu tun und das Böse zu lassen. Es gibt ein Prinzip in meinem Leben. Kennt ihr dieses Prinzip? Ich schon. Dieses Prinzip ist, die Sünde gewinnt. So, das ist das Prinzip eines Menschen, der nicht den Geist Gottes hat. Und der dann ihn nicht davon abhält, das zu tun, was er will. So, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und hat Gott in Jesus Christus eine neue Gesetzmäßigkeit, einen neuen Bund nennen wir, aber die Bibel spricht ein Gesetz des Geistes. Ein Gesetz Christi. Und das bedeutet, da tritt etwas ein, was ebenfalls, was stärker ist als das. Und was kann das überwinden, die Schwerkraft? Physiker hier unter uns. Zum Beispiel die Fliehkraft, glaube ich, gell? Wenn ich das nur schnell genug drehe, dann fliegt es nicht runter. Das heißt, es gibt ein Gesetz, das das andere außer Kraft setzen kann. Und das ist ja, das sind ja die Menschen permanent am Tüfteln, welche Gesetzmäßigkeiten werden durch andere außer Kraft gesetzt und zu überwinden und zu neuen Sphären schreiten. Aber darum geht's. Was kann diese Gesetzmäßigkeit, was kann das überwinden? Und die Bibel lehrt, es gibt eine neue Gesetzmäßigkeit und das ist das Gesetz des Geistes, das stärker ist als das Gesetz der Sünde. Also, wenn wir im und durch den Geist leben und durch den Geist wandeln, dann werden wir das Gesetz der Sünde überwinden. Aber nur da. Nur da ist die Kraft stark genug, um das abzufangen. Und wenn diese Kraft, nehmen wir mal an, die Zentrifugalkraft, ist das richtig? Huhu, auf Anhieb. Das geschehen Zeichenwunder. Ja, sonst wirkt eine andere Gesetzmäßigkeit in meinem Gehirn. So, wenn diese Zentrifugalkraft, solange sie immer sich dreht, dann wird die Schwerkraft aufgehoben. Aber wenn sie schwächer wird, dann fällt es. Solange wir im Geist wandeln und dem Geist uns aussetzen, auf den Geist hören und in seiner Kraft leben, werden wir in dieser Kraft das Gesetz der Sünde überwinden, des Fallens. Wenn wir aber uns dem Geist nicht mehr aussetzen, wenn wir den Geist betrüben, dämpfen, auf ihn nicht hören, nicht mehr nach dem Geist wandeln, nicht auf den Geist hören, dann passiert das. Dann wird diese Kraft weniger und dann werden wir fallen. Und das passiert. Und dann fallen wir. Und jetzt verstehen wir, warum, wie gut es ist, dass wir einen Bund der Gnade haben, oder? Denn dann vermag der Herr uns wieder zurückzuziehen und in seine Laufbahn zu bringen, dass wir wieder aufs Neue diese Kraft erleben und aufs Neue uns erheben. Und aufs Neue im Geist wandeln. Soll ich es nochmal zeigen? Ihr glaubt es, gell? Das ist das Prinzip. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Von was? Also wenn Paulus hier redet in Römer 7, dann sagt er immer, ich habe mein Schiff genommen wieder mal und das, so male ich dann und dann habe es wieder und habe immer wieder, so stimme ich dem Gesetz ein, dass es gut ist. Oder er sagt, dass ich will, ich vollbringe, ich nicht vollbringe, ich. Und dann sagt, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, das gegen die Gesetz meines Sinnes kämpft. Ich kämpfe gegen die Sünde. Und wisst ihr was? Und in der Sünde, unter der man verkauft ist. Wie kann man da gewinnen? Das ist das Dilemma. Man ist verkauft unter die Herrschaft der Sünde. So, wer unter die Herrschaft der Sünde verkauft ist, der kann dagegen ankämpfen, er wird immer verlieren letztendlich. So, der einzige Weg ist, frei von der Sünde zu sein, frei von der Herrschaft zu sein und dann eben unter die Herrschaft des Geistes zu kommen. Ich möchte das vom Zusammenhang kurz aufzeigen und hoffe wirklich dazu, zum Verständnis, ich habe Nachrichten bekommen, E-Mails bekommen, wo es immer wieder heißt, ja bitte erklär es nochmal Römer 7, erklär es nochmal das, weil das sind wirklich einige, die immer noch damit kämpfen und nicht verstehen, dass es hier nicht um Paulus geht, dass Paulus sagt, er ist ein elender Mensch und unter die Sünde verkauft, das geht, das muss ich erklären, mache ich auch gleich Und um was es hier geht, es geht nicht um einen Christen, sondern eben einen, der immer noch unter dem Gesetz ist und welche Folgen es dann für ihn hat. Ich möchte es euch kurz erklären. Und ich weiß, ich habe das schon mal getan vor längerer Zeit. Ich glaube, im Rahmen der Markus-Reihe habe ich mal einen Exkurs gemacht und dann war ich auch mal hier. Aber das ist schon sehr lange her. Die Kanzel stand noch auf der Seite da. Es ist wirklich ein paar Jahre her. Und von daher denke ich, es ist gut, wenn ich das euch noch mal kurz aufzeige. Und zwar, nachdem im Römerbrief uns das Evangelium aufgezeigt wird, ab Kapitel 3, 21, dass wir allein aus Glauben und in Christus Jesus die Erlösung haben. Warum? Weil alle Menschen schuldig sind. Unmoralische, moralische, unreligiöse. Erklärt Paulus dann das Evangelium und belegt das und vertieft das. Und wenn wir hier in Römer Kapitel 6, Kapitel 7 und Kapitel 8 ankommen, dann zeigt Paulus, welche Auswirkungen das Evangelium für dich und für mich hat. Was bedeutet das, dass wir in Christus sind? Was bedeutet, dass wir in ihm die Vergebung haben? Was bedeutet, aus Glauben gerechtfertigt werden? Und er zeigt, das ist nichts Theoretisches. Es hat wirklich für dich und für mich Konsequenzen. Und zwar positive Konsequenzen. Und er beginnt und sagt, dass durch das Evangelium, durch das Werk Jesu Christi, durch den neuen Bund, drei wesentliche Grundprobleme des Menschen behoben werden. Ich sage jetzt bewusst drei wesentliche grundsätzliche Probleme. Ich habe tausende Probleme. Aber die sind alle, die resultieren alle aus diesem, was ich euch zeige. Es gibt so drei Grundprobleme. Und zwar das erste Problem ist das Problem der Herrschaft und der Macht der Sünde. Das ist Römer 6. Wenn ihr kurz mit mir blättert, dann zeige ich euch das. So, es geht, der Mensch, das hat Paulus erklärt, Römer 5, seit dem Sündenfall, seit Adam, ist er unter die Sünde verkauft. Das heißt, er steht unter der Herrschaft der Sünde, eine gefallene Schöpfung. Das ist der Mensch. Und seitdem ist der Mensch so. Nur nebenbei an dieser Stelle, wenn wir von der Erbsünde reden, dann reden wir nicht, dass der Same, der von Adam infiziert ist von der Sünde und jedes Mal, wenn jemand zeugt, er sozusagen dann diese Sünde überträgt. Versteht ihr? So wie man gute oder schlechte Gene weitervererbt. Das ist nicht der Punkt. Manche argumentieren so, dass, weil Maria ja nicht Jesus nicht durch einen Mann bekam, so wurde Jesus eben ohne Sünde geboren. Warum? Weil nicht ein Mann ihn gezeugt hat, sondern der Geist. Weil die Erbsünde nur über den Mann übertragen wird, wird behauptet. Der Punkt ist, und die Schrift lehrt, seit dem Sündenfall ist jeder Mensch unter die Sünde verkauft. Jeder. Jeder Mensch steht unter der Herrschaft der Sünde. Der ist verkauft, das heißt, er wird von ihr beherrscht, ob er will oder nicht. Und das hat jetzt nichts mit Zeugung zu tun, sondern das hat einfach von Menschsein zu tun. Das ist etwas, das ist der Zustand jedes Menschen, jedes irdischen Menschen, jedes Menschen, der auf der Erde, der steht unter der Herrschaft der Sünde. Und Jesus Christus kam in diese Welt, um uns von der Sünde zu befreien. Wie hat er das getan? Und die Bibel sagt, durch den Tod. Der Schlüssel für alles ist der Tod. Das klingt sehr makaber und befremdlich auf den ersten Blick, aber für uns Christen ist das die beste Nachricht, die es gibt, der Tod. Wisst ihr warum? Weil der Tod uns von allem befreit. Niemand kann diese Herrschaft der Sünde loswerden, wenn er nicht stirbt. Solange er lebt, herrscht die Sünde. Also muss er sterben, um von der Sünde loszuwerden. Denn ihr kennt alle das, denn der Sündelohn ist der Tod. So, das ist die Folge. Also, jetzt sagt uns die Schrift, dass Jesus kam und für dich und für mich stellvertretend starb. Denn wenn du sterben würdest, wäre es vorbei. Würdest du in deinen Sünden sterben, wirst du in den Sünden ewig bleiben und ewig verdammt sein. Jesus kam, starb für dich und nahm dich rechtlich, nahm dich geistlich mit in seinen Tod mit hinein. Er starb stellvertretend für dich. Und Römer 6 erklärt uns, dass Jesus Christus uns von der Macht der Sünde befreit hat, weil er für uns dieser Macht der Sünde gestorben ist. Darf ich euch, Römer 6 ab Vers 5, die Taufverse haben wir oft genug gelesen, ich setze mal ab Vers 5 an, da heißt es, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Liebe Geschwister, es ist wichtig, vielleicht sagst du, das weiß ich doch, wieso wiederholst du es, um Römer 7 richtig zu verstehen, müssen wir das hier begreifen. Das heißt, wir sind der Sünde abgestorben. Denn wenn, und jetzt ist wichtig, lest mal mit mir weiter, Vers 7. Denn wer gestorben ist, und jetzt schaut mal, der ist freigesprochen von der Sünde. Wenn jemand in Christus und mit Christus gestorben ist, der ist doch der Sünde gestorben, oder? Seid ihr da mit mir? Der Macht der Sünde abgestorben. Ist er noch unter die Sünde versklavt? Nein. Ist es ein klares Nein? Jetzt eine Handleitung in Römer 6. Schlag mal Römer 7 auf. Und lest mit mir nochmal Vers 14 in Römer 7, was da steht. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. In Römer 7 erklärt Paulus, ich erkläre euch, wer dieser Ich ist, aber von dem hier die Rede ist, der diesen Kampf führt und sagt, ich will das Gute tun, das tue ich nicht, aber das soll ich nicht tun, das tue ich, all diese Kampf. Das ist einer, der unter die Sünde verkauft ist, denn darum herrscht in ihm diese Gesetzmäßigkeit. Er muss sündigen, weil er unter die Sünde verkauft ist, obwohl er von seinem Verstand das Gesetz gut findet. Er kann es nicht tun. Das ist Römer 7, einer, der unter die Sünde verkauft ist. Ist das ein Kind Gottes? In Römer 6 erklärt aber Paulus, in Christus sind wir der Sünde gestorben, und zwar ein für alle Mal. Die Herrschaft ist gebrochen. So, was ist nicht gestorben? Die Sünde. Wer ist der Sünde gestorben? Wir in Christus. Wisst ihr, was unser Problem ist? Dass wir sagen, ja, aber die Sünde sind noch so viel in meinem Leben. Das stimmt hier nicht. Nicht die Sünde gestorben, die Sünde bleibt, bis Jesus wiederkommt. Wir sind gestorben. Das Entscheidende ist, ob wir das glauben oder nicht. Und glaubt mir, wir glauben das nicht. Wir glauben, wir sind immer noch quicklebendig und sind noch unter die Sünde verkauft, weil wir ja Römer 7 sind und glauben nicht im Wort. Wir sind nicht Römer 7. Ja, doch. Ja, genau. Uns wird nach unserem Glauben gegeben. Schaut mal, Römer 6 wieder zurück. Lest mir mit mir. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, schaut mal, was ist wichtig? Glauben. Wir leben aus Glauben. Übrigens nicht aus Erfahrung, aus Glauben. Wir leben aus Glauben, dass auch wir mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot. Was ist deine und meine Aufgabe? Zu glauben, dass ich mit Christus der Herrschaft der Sünde gestorben bin. Das heißt, sie hat keinen Anspruch mehr auf mich, auch wenn sie da ist. Das heißt, die Wirksamkeit, die Anziehungskraft, die Mechanismen, die sind da. Die Sünde ist in dieser Welt. Die ist im Fleisch, im sterblichen Fleisch. Aber ich glaube und weiß, wir wissen, dass wir aber dem Anspruch, das heißt der Befehlsgewalt, dieser Gesetzmäßigkeit, gestorben sind. Das, was dir und an mir liegt, ist, haltet euch dafür. Ich mag das, das habe ich als schon sehr junger Christ gelernt und es war für mich immer mein Ringen um diese Wahrheit. Als ein Prediger gesagt hat, dieses haltet euch dafür, es rechnet damit. Das ist ein mathematischer Begriff, der hier hält. Das heißt, rechne, was ist 1 plus 1? Traut euch das zu sagen? 2, gell? Es ist so banal, dass es... ja klar, 2. Genau. Du bist mit Christus gestorben, oder? Halte dich, rechne damit, dass du der Sünde... So banal. Rechne damit. Glaube, rechne damit. Halte dich dafür. Wir können auch sagen, verhalte dich dementsprechend. Das bedeutet, liefer dich nicht permanent, liefer nicht dein Leib, deine Hände, deine Augen permanent dem aus. Stellt euer Glieder nicht der Sünde zur Verfügung. Lest mit mir Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib. Schaut mal. Nein, ihr sollt nicht mehr herrschen. Ihr seid befreit davon. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Dass er seinen Begierden gehorche. Soll nicht mehr so sein. Warum nicht? Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Was ist deine und meine Aufgabe? Gegen Begierden zu kämpfen, gegen Sünde zu kämpfen, zu widerstehen? Liebe Geschwister, nein. Nein, das schaffen wir nicht. Wenn wir diesen Kampf anfangen, wieder zu kämpfen, ich verspreche euch, die Frage ist nicht ob, die Frage ist nur, wann ihr fallen werdet. Wirklich, es ist nur die Frage des Zeitpunktes. Unsere Aufgabe ist, stellt euch Gott zur Verfügung. Stellt euch ihm zur Verfügung. Das bedeutet, wandelt im Geist. Stellt euch dem Geist zur Verfügung. Sag, Heiliger Geist. Komisch, gell? Kennen wir nicht. Da bin ich nicht befremdet. Nee, sagt Jesus Christus. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Mach mit meinem Leib heute, was du willst. So, ich würde gerne das tun. Was willst du? Was willst du? Ich würde gerne in dieser Situation das tun. Was willst du? Ich würde gerne jetzt allein bleiben. Was willst du? Ich würde jetzt gerne dahin gehen. Was willst du? Ich würde gerne das jetzt machen. Ich würde gerne das machen. Ich würde gerne jetzt schreien, motzen, heulen. Was willst du? Ich würde gerne jetzt faulenzen. Was willst du? Versteht ihr, was ich meine? Jetzt übertreibe ich ein bisschen. Und wenn der Heilige sagt, ich will auch faulenzen, Halleluja, dann haben wir eine Auszeit. Dann weiß er und ruht ein wenig. Das ist Zeit. Wenn er sagt, nee, Willi, aufstehen, dann ist aufstehen. Und wisst ihr was, wenn wir ihm folgen, dann tritt eine Gesetzmäßigkeit in Kraft. In Kraft. Und dann entsteht Frucht. Die Frucht lernen wir noch ein bisschen mehr kennen im Galaterbrief, Kapitel 5. Und dann heißt Sanftmut, Freundlichkeit und so weiter, kennen wir, gell? Das bedeutet, wir sind befreit von einer Gesetzmäßigkeit, permanent auf die Sünde hören zu müssen. Wir sind befreit von einer Gesetzmäßigkeit, die uns immer zum Fallen bringt. Wir sind rechtlich, geistlich in Christus erstmal befreit. Solange aber wir in diesem Leib der Sünde und des Todes leben, besteht unser Kampf darin, wem wir uns zur Verfügung stellen. Christi Geist, Gottes Geist oder Herrschaft der Sünde, dem Teufel. Das ist der eigentliche Kampf. Und die Bibel sagt, die Schrift sagt, wenden wir uns zu ihm, nahen wir uns Gott, gehen wir zu ihm, dann werden wir auf den nicht hören. Wir können übrigens zwei Herren nicht folgen. Wir können ja auch nicht lieben. Das funktioniert. Entweder werden wir den einen lieben oder den anderen hassen. Es geht nicht beides. Was haben wir im Galaterbrief gelernt? Denn diese beide sind einander entgegengesetzt. Du wirst niemals, wenn du sagst, oh Herr, ist Fleisch gut, ist fleischlich handeln, ist doch nicht so schlimm. Ich gebe nur eine Antwort, nein, es wird niemals gut sein. Darf ich jetzt schon, bevor ich in der Hoffnung, das später zu vertiefen, aber damit ich es nicht vergesse, wenn du wissen willst, ob das im Geist oder im Fleisch ist, dann frag dich mal ganz ehrlich, ist was du jetzt vorhast, tun sollst oder nicht, ist das fleischlich oder nicht? Und ich bin mir sicher, ihr wisst es ruckzuck, ob das fleischlich ist oder nicht. Denn die Werke des Fleisches sind, kennt ihr die? So, das, was du willst, lies das mal, und wer sagt, ja, das ist es, dann wisst ihr definitiv, das ist nicht im Geist. Da brauche ich nicht ringen, Herr, zeig mir deinen Willen. Was willst du, dass ich tue? Ist es Fleisch? Das will ich nicht, dass du es tust, oder? Diesen sind entgegengesetzt. O Herr, ich will das aber unbedingt. O Herr, ist das dein Wille? Prüf das, ist es Fleisch? Ja, dann hast du deine Antwort. Darauf werden wir noch mehr eingehen, was es bedeutet, auf den Geist zu hören, wie wir im Geist wandeln, was bedeutet, darin zu wachsen. Da werden wir noch ein paar Dinge uns Gedanken machen. Aber erstmal mal hier. Ich hoffe, das erste Grundproblem des Menschen ist die Herrschaft der Sünde. Der Mensch ist unter die Sünde verkauft. In Christus Jesus, durch seinen Tod, wurden wir dieser Sünde, dieses Problems, entledigt. Vielen Dank. Wurden wir entledigt. Wie herrlich ist das, oder? Aber es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich was die Herrschaft der Sünde in deinem, an meinem Leben permanent entfacht. Haben wir aus dem Galaterbrief intensiv gelernt. Was bringt Sünde in deinem Leben? Was macht die Sünde noch größer und noch mehr? Was bringt die Sünde überhaupt auf die Tagesordnung? Traut ihr euch das zu sagen? Das Gesetz. Das ist das zweite Problem des Menschen. Ja, auch das ist ein Problem, obwohl es von Gott kommt und heilig, gerecht und gut ist. Aber dieses Gesetz ist ein Problem. Warum? Denn ohne Gesetz gibt es keine Sünde. Denn wo es kein Gesetz gab, du sollst nicht begehren, gab es kein Begehren. Aber als das Gebot kam, du sollst nicht begehren, kam die Begierde. Das ist ein Problem für uns. Wenn wir unter dem Gesetz sind, dann wird die Sünde immer permanent in uns arbeiten. Das war ein großer Schwerpunkt im Galaterbrief und ein großer Teil unseres Studiums. Jetzt schaut mal in Kapitel 6 in Römer, Paulus fügt schnell etwas hinzu, Vers 14. Er sagt, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Wir sind unter der Gnade. Übrigens, da ist nur der Geist. Entweder unter dem Gesetz oder unter der Gnade. Du kannst diese beiden Dinge nicht vermischen. Also sagt, aber wir sind unter der Gnade. Wie gut ist das? Nicht unter dem Gesetz. Und um das zu erklären, nachdem er kurz nur einen kleinen Exkurs gemacht hat in Römer 6, warum wir unser Leib Jesus zur Verfügung geben, nimmt er sich Zeit und behandelt in Römer 7 genau dieses Problem, das zweite Problem, nämlich das Gesetz. Und wie wird das gelöst? Wie wird das Problem gelöst? Wieder am Kreuz, wieder durch den Tod. Denn als Jesus starb, starb er nicht nur der Gesetzmäßigkeit der Sünde für uns, er starb auch für uns, nämlich, wisst ihr was, dem Gesetz, dem Anspruch des Gesetzes. Denn wenn ich immer unter dem Gesetz bin, dann wird die Sünde auch immer noch über mich herrschen. Und darum müssen wir auch dem Gesetz sterben. Und das taten wir in Christus. Und das erklärt Paulus, Römer 7, Vers 1, das zweite Problem des Menschen, Grundproblem. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Die Sünde herrscht über den Menschen, solange er lebt. Das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Wir sind mit Christus der Sünde gestorben. Wir mussten nicht buchstäblich sterben. Er tat es stellvertretend für uns. Wir sind mit Christus auch dem Gesetz gestorben. Wir mussten nicht sterben. Das hat er stellvertretend für uns gemacht. Wir sind mit ihm gestorben. Wie? Dem Gesetz. Jetzt geht mit mir zu Vers 4. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten. Schaut mal, wir wurden nicht in einen luftleeren Raum befreit. Wir wurden von der Herrschaft des Gesetzes befreit, um eines anderes zu werden. Schaut mal, wie viel Verlangen von sogenannten Evangelisten und Evangelischen und Christen, dass man als Christ dem Gesetz dienen soll. Wenn die Bibel aber sagt, dass wir dem Gesetz befreit, um einem anderen zu dienen, dass einem anderen. Ein Christ dient Christus. nach dem Gesetz Christi und dient nicht mehr dem Gesetz nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist. Und das sagt Paulus hier und sagt deutlich und sagt, um eines anderen zu werden, des aus Toten Auferweckten, Vers 5. Denn als, und jetzt dürft ihr in eurer Bibel malen, wer das darf, malt jetzt. Wer das nicht darf, malt daneben, malt auf in euren Köpfen, schreibt es hinter die Ohren, wo auch immer, auf die Hand des Nachbarn, irgendwo, wo ihr es wieder holen könnt und merkt. Vers 5 ist für mich der Schlüssel. Schaut mal, 7 Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, das ist Vergangenheitsform, gell? Denn als wir im Fleisch waren, was war da los? Wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Schaut ihr, es ist vergangen. Als wir im Fleisch waren, dann was war da? Wir waren unter der Sünde. Warum? Weil wir unter der Herrschaft des Gesetzes waren. Durchs Gesetz wurde die Sünde einfach immer mehr. Das ist Leben im Fleisch. Versteht ihr, wer im Fleisch lebt? Versteht ihr, was dann kommt? Genau das. Aber er sagt, als wir im Fleisch waren. Das heißt, das sind wir nicht mehr, oder? Glaubt ihr das? Liebe Geschwister, wir sind nicht mehr im Fleisch. Auch wenn wir immer wieder mal fleischlich handeln können. Das eine ist unsere Stellung. Das andere, unser Recht. Wir sind im Fleisch unter die Sünde verkauft. Das ist rechtlich. Das ist das eine. Das andere ist, so zu leben, als ob ich im Fleisch bin. Das Bild kennt ihr wahrscheinlich alle. Da wird einer adoptiert von der Straße, ein Obdachloser, und die Stellung von einem König gebracht. Das sind wir Adoptierte. Und dann lass uns unsere Berufung entsprechend leben, oder? Unserem Stand entsprechen, jetzt als Kinder Gottes. Aber wir verhalten uns oft nach wie vor wie die von der Straße. Ziehen die gleichen Klamotten an, schlafen und dann immer noch in Kartons unter den Brücken und so weiter. Und ja, sagen, oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und der König sagt, ich habe dir ein Zimmer gemacht. Habt ihr die schönsten Kleider bereitet? Warum ziehst du sie nicht an? Versteht ihr, warum die Bibel sagt, zieht Christus an? Und zwar immer beständig, jeden Tag neu. Zieht das an und zieht nicht das Alte. Also wir können, obwohl wir nicht mehr im Fleisch sind, sind wir wunderbar in der Lage, fleischlich zu handeln. Und das ist oft, was verwechselt wird. Aber hier geht es, wir waren im Fleisch, nicht fleischlich, im Fleisch. Und im Fleisch handelt man natürlich fleischlich. Aber da im Fleisch bedeutet unter die Sünde verkauft. Jetzt Vers 5, habt ihr das angemerkt? Ja? Das heißt, er beginnt und sagt, denn als wir im Fleisch waren, und jetzt was kommt ab Vers 5, ist eine Erklärung, wie ist es im Fleisch zu sein? Er erklärt, was bedeutet es im Fleisch zu sein? Und er zeigt auf, warum wir nicht mehr unter dem Gesetz sein dürfen müssen, warum wir dem Gesetz gestorben sind, aber warum wurde das Gesetz überhaupt gegeben? Es ist doch gut. Diese ganze Thematik muss er jetzt gleich erklären, und das macht er auch, weil das immer wieder kommt. Ja, aber das ist doch von Gott und so weiter. Aber er erklärt nicht und sagt, wir sind fleischlich unter die Sünde verkauft und tun das, was wir nicht wollen und so weiter. Das ist jetzt nicht der Punkt. Er sagt, als wir im Fleisch waren. Um das deutlicher zu machen, liest mir mit mir ein bisschen weiter. Oder nochmal Vers 5, weil es so wichtig ist. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber, ist klar, oder wann? Also spätestens bei Paulus ist schon passiert, und seit Christus ist es auch eine Wahrheit für dich und für mich. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin festgehalten wurden. Wir sind jetzt dem Gesetz freigemacht.
Damit, warum? Jetzt schaut mal, Vers 6, zweiter Teil. So dass wir in dem Neuen des Geistes dienen, nicht in dem Alten des Buchstabens. Was hat die Befreiung vom Gesetz gebracht? Raus aus einer Gesetzmäßigkeit. Und die ist Gebote, Sünde kommt, bewirkt in uns Begierde, bewirkt Sünde, Tod. Keine gute Frucht. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Und wir sind davon befreit worden, um unter einer neuen Gesetzmäßigkeit zu leben und einem neuen des Geistes. Und zwar nicht Buchstabe. Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. So leben wir unter einer neuen Gesetzmäßigkeit, die uns befähigt, das zu tun, was Gott will. Andersrum, das nicht zu tun, was wir wollen. Das ist, ist eine neue Gesetzmäßigkeit in Kraft getreten, Christus Jesus. Und Paulus erklärt, jetzt sagen es alle, ja, wie kannst du behaupten, dass wir nicht unter dem Gesetz sind? Das Gesetz ist doch von Gott. Und Paulus sagt, okay, ich erkläre es euch. So ein guter Lehrer, so viel Geduld. Von Synagoge zu Synagoge, von Sabbat zu Sabbat, wochenlang, monatelang, jahrelang hat er diese Themen hoch und runter gekaut und all diese Widersprüche, er kennt sie. Und so sagt er in Vers 7, was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde? Leute, auf keinen Fall. Und so muss er jetzt das Ganze erklären, was das Gesetz bewirkt, wozu Gott das Gesetz gegeben hat. Ich fange jetzt nicht von vorne an, denn wir wissen das. Aber jetzt schaut mal, und ich komme wieder zu Vers 14. Und hoffe, dass es jetzt klarer ist. Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Was haben wir in Vers 5 gelesen? Denn als wir im Fleisch waren, jetzt redet er, ich bin unter die Sünde verkauft. Er sagt, denn das Gesetz ist geistig. Ich bin fleischlich und so die Sünde verkauft. Das ist der Punkt. Darum funktioniert es nicht. Wie kann es ein Christ sein? Übrigens, wie kann es Paulus sein? Das ist nicht denkbar. Jetzt sagst du, aber er schreibt doch ich. Gell? Willi, da steht doch ich. Das ist ein Stilmittel. Ganz einfach. Übrigens haben wir im Galaterbrief schon mal kennengelernt. Zwei Argumente. Erstens kurz zum Galaterbrief. Schlag nur mit mir Kapitel 2 ist es gewesen. Als Paulus ebenfalls über das Gesetz redet, sagt er Folgendes. Vers 17. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, Vers 17, ja, Galater 2, Vers 17, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall, Vers 18. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Redet Paulus und sagt, wenn ich das wieder abbreche, was abgebrochen ist, wieder aufbaue. Was sagt Paulus? Wenn ich wieder das Gesetz hoch, hat das Paulus getan? Hat das Gesetz wieder eingeführt, was er vorher abgebrochen hat? Nein, das ist ein Stilmittel, zu sagen, wenn ich das mache, wenn ich unter der Sünde lebe, übrigens verwende ich oft das als Beispiel und ihr glaubt mir trotzdem, dass ich ein wiedergeborenes Kind Gottes bin. Das bedeutet, was Paulus im Römerbrief 7 macht, er nimmt sich als Mensch, exemplarisch als Mensch und spricht in der Ich-Form, um etwas deutlich zu machen. Nehmen wir mal an, ich wäre so. Um das zu belegen, Römer 7 nochmal schnell zurück. Ich denke, spätestens hier muss eigentlich Klarheit herrschen, aber nicht jeder glaubt diesem Argument, aber ich möchte ihn euch trotzdem zeigen. Kapitel 7 nochmal zurück. Lest mit mir ab Vers 7. Ist denn das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt als nur durchs Gesetz. Denn was von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn nicht das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Versteht ihr? Er redet so, Ich hätte nichts gewusst von Begehren, wenn man mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Meine Frage, gab es einen Moment im Leben des Paulus, der als Kind von jüdischen Eltern, zumindest eines Teils, geboren unter der Sekte der Pharisäer groß geworden ist, ein Moment seines Lebens, wo er nicht unter dem Gesetz war? Als Kind jüdischer Eltern ist er da aufgewachsen. Er hat keine Chance, nicht unter dem Gesetz zu sein, oder? Paulus sagt, ich hätte nie von der Begierde gewusst, wenn das Gesetz nicht gekommen wäre. Er ist mit dem Gesetz groß geworden. Jetzt liest mit mir weiter, Vers 8. Du sollst nicht begehren. Die Sünde aber ergriff durch das Gebot die Gelegenheit und bewirkte jede Begierde in mir. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Jetzt Vers 9. Ich aber lebte einst ohne Gesetz. Hä? Wann lebte Paulus jemals ohne Gesetz? Paulus lebte nie ohne Gesetz. Schaut mal seine Selbstzeugnis in Galaterbrief, haben wir gelesen, woher er kommt. Er redet theoretisch, hypothetisch, redet von sich als Mensch, als einer, der sagt, nehmen wir mal an, ich hätte das Gesetz nicht gekannt, dann gäbe es auch keine Sünde. Aber dann kam das Gesetz und dann passiert etwas. Das heißt, in dem ganzen Abschnitt, wenn er von ich redet, dann redet er nicht buchstäblich von sich selbst, sondern von ich, Mensch. Also sagt er, Vers 9 nochmal, ich aber lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gesetz, als das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Ich aber starb. Und das Gebot, das mir zum Leben gegeben, gerade das erwies ich mir zum Tod. Denn die Sünde ergriff durch das Gebot die Gelegenheit, täuschte mich und tötete mich durch dasselbe. Das ist, was Paulus das Grundproblem des Menschen aufzeigt. Exemplarisch macht er deutlich, das ist der Mensch. Die Sünde kam, da kam die Begierde, du sollst nicht essen. Und dann wurde gegessen. Und die ganze Menschheit fiel. Das ist das, was exemplarisch hier aufzeigt. Und dann sagt, und was ist die Folge? Das Gesetz ist geistlich, ich bin aber fleischlich. Das ist kein Kind Gottes. Das ist einer, der durch das Gesetz verurteilt ist, überführt wird. Und der starb. Ich aber starb, steht hier. Keiner der ich wurde, ich bin lebendig. Es ist hier kein Christ. Nochmal, Römer 7 beschreibt nicht einen Christen. Ich weiß, dass du einen Kampf hast in deinem Leben, aber nur weil du diesen Kampf hast, bedeutet es nicht, dass der Kampf von Römer 7 ist. So gern das viele auch hätten. Ich finde, das ist fast eine Entschuldigung. Das ist so eine Rechtfertigung. Ja, ich bin halt im Römer 7. Das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Das steht schon in der Bibel. Und was ich lassen soll, es tue ich und andersrum auch, steht schon da, das ist halt so. Paulus hat das gleiche Problem, ich habe es auch. Also, wenn Paulus das sogar hatte, dann wie viel mehr ich. Das ist wirklich, die Menschen und viele Ausleger und viele Christen glauben hier, dass es von Christen geht, nicht weil es exegetisch und theologisch, biblisch ist, sondern weil es persönliche Erfahrung und Rechtfertigung ist. Man will das sein. Denn wenn schon Paulus das passiert ist, dann ist das, wie viel mehr bin ich dann mit drin? Das ist nicht richtig. Ich habe einen Prediger, den ich sehr, sehr mag. Schon als junger Prediger hörte ich viele Predigten, Vorträge von ihm. Aber es gab immer eine Stelle, und er hat das sehr oft gesagt, das war ein Lieblingssatz von ihm. Er sagte immer, das auf Englisch, ich lebe in Römer 7, du auch? Und ich muss sagen, ich bei so vielen Dingen, ich habe so profitiert und so viel gelernt und ich habe nach wie vor profitiere ich und lerne ich. Aber immer wenn er diesen Satz sagt, sage ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich ihn nicht verunglimpfen möchte. Lieber ... ich nicht. Wirklich, manchmal sage ich es laut im Auto dann, wenn ich es höre, ich nicht. Ganz so oft du es sagst und durch das öfter sagen, ist das nicht wahr. Ich lebe nicht in Römer. Ich saß mal an einer Vorbereitung, damals war es sogar eine Jugendstunde. Ich saß da und man gab mir die Aufgabe, Römer 7 vorzubereiten. Ich schließe mit einem Beispiel, aber wir sind noch nicht durch. Das werden wir dann am nächsten Mittwoch fortsetzen. Wir haben noch ein anderes Grundproblem. Wir haben gesagt, wir hatten drei, wir haben jetzt zwei behandelt. Das Fleisch kommt als drittes, das machen wir in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch. Aber ich saß da, habe mich hingesetzt, um es vorzubereiten, und Römer 7 hatte ich den Text bekommen. Ich las es, und da war immer wieder natürlich die Frage, von wem ist hier die Rede? Weil dann würde meine Botschaft an die Jugendlichen natürlich sich verändern, oder? Das eine würde natürlich heißen, hey, ich lebe im Römer 7, du auch, du elender Mensch, lass uns zusammen weinen. Oder ich sage, wir sind nicht mehr Römer 7. Ich elender Mensch, wer wird uns erlösen? Gott sei Dank, in Christus Jesus gibt es keine Verdammnis und. Es gibt einen Ausweg. Das wäre jetzt eine komplett andere Botschaft. Also rang ich um diese Wahrheit. Und ich saß da, mein Büro, Schreibtisch hier vorne und hinten meine Wand mit den Büchern und Kommentaren. Und ich habe so meine Lieblingskommentare und unter anderem auch von diesen bekannten Prediger. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich mich umdrehen wollte und reingreifen, nehmen und lesen, wie erklärt. Und ich kann das nicht anders erklären, als der Geist mir sagte, tu es nicht. Ich kann euch das nicht erklären. Mir fiel es sehr schwer, mich in dem Fall zu drehen. Er hat gewehrt, dass es so viel auf den Geist hören, im Geist wandeln. Und ich kann euch nicht anders sagen, den ganzen Abend, ich war immer wieder versucht. Was ist damit gemeint? Nein. Und der Geist sagt, Wille, lies. Liest du. Ich habe gelesen. Ich glaube, ich will nicht lügen, aber es war schon tief in der Nacht. Ich glaube, 2 oder 3 Uhr nachts war es. Ich war fertig mit meinem Studium. Und ich saß da und dachte, das ist ja kein Christ hier. Und aus mehreren Gründen, die ich gerade genannt habe, Kapitel 7, Vers 5, als wir im Fleisch waren. Kapitel 14, ich bin aber Fleisch und die Sünde verkauft. Dann aber in Kapitel 6, wir sind von der Sünde befreit. Das kann doch keiner sein. Lies mir mit mir Kapitel 8, Vers 8 nur noch ganz kurz. Das war für mich dann ist wahrscheinlich um 2 oder 3 nachts, ist der Groschen gefallen. Römer Kapitel 8, Vers 8, lasse ich dann Kontext beachten. Das heißt, vorher nachher lesen. Da heißt es, die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Ja, hier steht's. Im Fleisch kann man Gott nicht gefallen, aber ihr seid nicht im Fleisch. Wie kann Römer 7 uns meinen, wenn es heißt, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist? Spätestens da war mir klar. Also schlug ich meine Bibel zu und zum ersten Mal hatte ich die Freimütigkeit bekommen, dreh dich um und hol deinen Kommentar raus. Wirklich, diesmal ging der Stuhl leicht. Ich holte ihn, schlug ihn auf, fing an zu lesen. Und ich lese die Argumentation und dieser Ausleger erklärt, dass das unser Leben ist. Und zum ersten Mal konnte ich diesem großen Theologen, der für mich ein großes Vorbild war, mit stichhaltenden biblischen Beweisen sagen, du hast nicht recht. Ab dem Moment, jedes Mal, wenn ich von ihm gehört habe, ich lebe in Römer 7, habe ich gesagt, ich nicht. Aber nicht, weil ich so schlau bin, sondern der Geist hat mir gesagt, lies das Wort und werte mich, das zuerst zu lesen. Glaubt mir, wenn ich das zuerst gelesen hätte und mein Studium gemacht hätte, was glaubt ihr, was da für ein Ergebnis rausgekommen wäre? Ist klar. Ich hätte nur seinen Argumenten hier gefolgt und das darin gesehen. Darum übrigens, lest zuerst das Wort. So, hört auf den Geist. Für mich ist das eine erste Erfahrung gewesen, auch beim Studieren und Auslegen auf den Geist zu hören, obwohl ich die Prediger schätze. Eine Zeit lang später rief mein Bibelschullehrer bei mir an, und wir telefonierten und nach seiner Gewohnheit fragt er mich so ein paar Eckpunkte immer ab, wo ich theologisch wie stehe. Bis heute ist es so. Wie denkst du darüber? So klappert er so die Stellen ab und sagt, wie denkst du über Römer 7? Und dann sage ich ihm und sagt er, wie bist du drauf gekommen? Weil das ja nicht, alle denken anders. Und dann habe ich ihm erzählt, so. Der war so erstaunt. So erstaunt, weil er eben nicht viele fand, die in dieser Art und Weise diese Stelle lasen. Ich habe gesagt, auf den Geist hören. oder in dem Fall auf den Geist gehört und in die Wahrheit geleitet. Das Geheimnis ist nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Das erste Grundproblem des Menschen ist die Herrschaft der Sünde, in Christus befreit. Das zweite Grundproblem des Menschen ist die Herrschaft des Gesetzes. Oder ich will es besser formulieren, die Knechtschaft des Gesetzes. Wurden wir in Christus befreit. Das dritte Grundproblem des Menschen, das alte Fleisch. Und wisst ihr was? Auch dafür gibt es eine Lösung. Das machen wir nächsten Mittwoch. Ja. Auch diese Lösung in Christus Jesus im Evangelium hat Jesus uns eine Lösung gegeben. Dieses Problem wurde behoben. Ich möchte beten. Und dir für diese gute Nachricht, Jesus Christus, für diese gute Nachricht danken. Es ist vollbracht, du hast es gesagt. Doch leben wir eben in dieser Welt, Herr. Und wir vergessen diese Wahrheiten. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern und ausgerichtet werden. So bitte ich dich auch durch diese Bibelstunde, durch dein Wort, Herr, ändere unser Sinn. Verändere unseren Sinn, damit wir erkennen, was das Gute, was das Wohlgefällige, ja, was das Vollkommene ist, was dein Wille ist. Lehre uns, was es bedeutet, im Geist zu leben. Lehre uns, was es bedeutet, auf den Geist zu hören. Herr, bring uns deine Stimme bei, damit wir deinen Willen erkennen und deinem Willen, deiner Stimme folgen können. Herr, segne jeden einzelnen Hörer und bestätige durch deinen Geist, sei selbst der Lehrer in ihrem Herzen, ob es von dir ist oder nicht. In deinem Namen befehle uns dir an. Amen. Ihr Lieben, guten Abend. Kommt gut nach Hause.